Wagenverleihunternehmen gemacht hat. Spannend fand ich aber auch ihre Aussage, also die Aussage von Ms. Tick, dass sie im Verlauf ihrer Arbeit durchaus auch viel Ärger von linken bzw. feministischen Organisationen bekommen hat und andererseits aber auch von Konservativen engagiert wurde, also von der konservativen Kulturministerin oder ehemaligen Kulturministerin, die ihr aber vollkommene künstlerische Freiheit gelassen haben soll. Also von daher hat sie individuell einfach auch entsprechende Erfahrungen mit Linken und mit Rechten gemacht, also mit Linken und Konservativen. Und ich glaube, das ist
auch... Ja, obwohl der Feminismus und Links ist auch immer sehr zwiespältig. Ja. Ne? Also wir hatten in Europa, die Amerikaner hatten ja die Sex Wars, die Sexkriege in den 80er Jahren. Und das hieß, es gab auf der einen Seite die Anti-Porno-Kampagnen auf feministischer Seite und auf der anderen Seite aber die Pro-Sex-Fraktion. Und die Pro-Sex-Fraktion, die hat in Mitteleuropa gefehlt. Wir hatten immer nur die... Also Anti-Porno, weiß nicht, ob man das mit Links oder sowas bezeichnen soll, das ist einfach Zensur.
Ja.
Und gut, also... Feminismus. Ne? Also man muss genau hingucken.
Da ist sie pro-Sex sozusagen, vertritt sie den, also Mystik. Verficht sehr, sehr, sehr stark, nicht nur in ihrer Bildwelt, sondern auch in ihren Gesprächsbeiträgen sozusagen, eben gerade diesen Part, ne? Sehr, sehr stark.
Den pro-Sex.
Da wird sehr viel drüber gesprochen. Ein Punkt, auf den ich eigentlich jetzt gerade im Zusammenhang ihrer Resonanz auf diese Mystik-Ausstellung nochmal kommen wollte, war das Thema Museum, Musealität. Denn ich habe den leichten Verdacht gehabt, eben beim entsprechenden Ausstellungserlebnis ebenso in Paris von ihren Bildern, dass in dem Moment, wo ihre Werke, die an einer Wand, zu der man, wenn man nicht schon zu den dorthin Geführten gehört, zufällig vorbeikommt, wo man von ihrer Poesie unerwartet irgendwie getroffen wird, eben in einem Moment, wo man gar nicht dran denkt und das so seine Kraft entwickeln kann. Wenn das dann auf normalformatigen Gemälde, egal welchen Untergrund das jetzt hat, sich in der Galerie befindet, hatte ich so den Eindruck, dass das so seine ganze Kraft verliert und genau diesem Prozess verfällt, was man ja als Musealisierung auch so bezeichnen kann, was wirklich ein ganz großes Problem der Avantgarde, glaube ich, ist. Und ich glaube, das ist auch ihr Thema.
Ja, ich kenne ein sehr schönes Foto im Dada-Almanach von 1920, wo eine Dada-Ausstellung abgedruckt ist. Und da muss man mal gucken, wie haben die Dadaisten ihre Ausstellungen gemacht. Im Museum ist es so, da hat jedes Bild hat seinen weißen Raum außen, vor neutraler Fläche, damit sich die kontemplative Haltung entfalten kann. Und die Dadaisten waren, das beschreibt auch Benjamin ganz gut, oder der die auch kannte, haben Kontemplation gehasst. Ne? Und die haben zwar Bilder an der Wand gehabt, haben aber Sprüche daneben, das war alles ein buntes Durcheinander. Damit Kontemplation nicht aufkommen kann und unter der Decke noch eine ausgestopfte Figur mit irgendwas. Ne? Und also nicht diese museale Präsentation. Ne? Und das ist ein Problem, also wenn dann Mystik in der Galerie ist und sie wird also in den Konventionen präsentiert. Das macht auch was kaputt. Ich war im letzten Herbst in Paris in Fondation Cartier und habe die Graffiti-Ausstellung gesehen.
Ja.
Das war sehr interessant gemacht, weil das ganze Gebäude war voll mit Graffitis, bis auf die Straße, alles, die nächsten Wände auch noch und so weiter, alles voll. Ne? Und zu den Toiletten hin, die Wände, alles voll. Ne? Und da haben sich viele Jugendliche, ne, die haben die Graffiti-Sachen gesehen in der Ausstellung und haben das dann geübt. Ne? Und das ist dann eben eine Ausstellung, die dem Graffiti gerecht wird.
Ja.
Und so kann man natürlich auch Kunstausstellungen machen. Mhm. Und ich habe in der FAZ die Kritik der Graffiti-Ausstellung von Werner Spieß gelesen, wo man sich nur kaputt lachen kann.
Ja.
Also warum findet die FAZ keinen besseren Kunstkritiker als Spieß, um über...
Für sowas ausgerechnet.
Der Spieß steckt noch im 19. Jahrhundert, ne?
Ja.
Der versteht davon nichts, ne? und Spanien, ja. Gut. Aber man hätte hingehen, also wenn man da war und die Ausstellung gesehen hat, ne? Wie die Jugendlichen dann mit den Graffitis umgehen, das ist einfach faszinierend. So, mhm. Und auf die Art und Weise kann man auch Ausstellungen machen.
Ja.
Oder seit der, auch im letzten Herbst war die Ausstellung im Centre Pompidou, die Surrealisten-Ausstellung. Mhm. Werner Spieß hatte als Direktor des Centre Pompidou 2002 eine Surrealisten-Ausstellung gemacht im Centre Pompidou, die dann nach Düsseldorf ging. Ne? Die 2002-Ausstellung hatte den Titel La Révolution Surrealiste. Ja gut, ich war damals in Paris, war dann in der Ausstellung, und als ich rausgekommen bin, habe ich mich gefragt, wo ist die Revolution?
Ja, genau, die Frage, die wir uns auch
stellen. Ja. Und bei, also Spieß hat fast nur Ölgemälde gehabt und alle Schriften, Bücher, Zeitschriften und so weiter waren hinter Glas. Ja, so. Er hat eine ordentliche Kunstausstellung gemacht. Ich bin extra anschließend nochmal nach Düsseldorf gefahren, weil ich gucken wollte, wo die Revolution ist. Ne? Aber war einfach nicht da. Ne?
War hinter Glas verbannt.
Und so kann man natürlich, ich habe auch mal in einem Text diese Museen als Fälscherwerkstätten bezeichnen, mhm. weil sie eben die Ideen auch kaputt machen durch die Präsentationsweise. Mhm. Und wenn man, also im letzten Herbst war wieder eine Surrealistenausstellung, das Spieß war weg, ne? Und es war eine gute Ausstellung. Die haben dann also Fotos alles gezeigt, ne? Und auch und dann haben sie die Zeitschriften aufgeschlagen gehabt, wo die Fotos dann abgebildet waren, dass man den Kontext lesen konnte und alles. Ne? Und nicht so, also Bild vor weißer Wand oder was, ne? Sondern da war auch viel durcheinander. Man brauchte ganz lange, um durch die Ausstellung durchzukommen. Ne? Also so kann man auch Ausstellungen machen.
Mhm.
Und wenn man guckt, da mal, wie das, wann die Konvention, die unsere Kunstmuseen heute noch haben, wann die entstanden ist. Diese Konvention ist nur erst 100 Jahre alt.
Ja. Ne? So wie die bürgerliche Kunst in dem Sinne ja auch noch nicht so alt ist.
Genau.
Ja.
Ne? Und vorher gab es Sammlungen und die waren lebendig und das Kunst, die Museumskonvention macht es kaputt.
Mhm.
Ne? Gut, also man kann auch andere Ausstellungen machen. Ne? Und Mystik sollte sich überlegen, wie sie ihre Sachen präsentiert und wie sie jetzt auch für sich weiterkommt.
Mhm. Ne?
Also ich glaube, die ist in Gefahr ein bisschen,
ja.
Wenn ich so sagen kann, aus meiner jetzt recht oberflächlichen, sie ist in Gefahr.
Ja, genau. Sie ist im Moment sehr stolz, dass sie da gelandet ist, wo sie gelandet ist. Mhm. Und das ist gerade die Gefahr, das sehen wir
auch so. Ja. Ja, und diese New Yorker zum Beispiel, also wie die ollen Dadaisten auch, ne? Die Dadaisten haben auch Werbung gemacht für Firmen. Ne? Warum nicht? Die Firmen brauchen gute Grafiken, ne? Aber sie haben sich auch politisch aktiviert.
Mhm.
Ne? Und jetzt die New Yorker machen das auch, ne? Machen ihre Einzelkunstwerke, haben Kunstprofessuren und so. Und ich zeige immer dahin, was
immer. Ja, klar.
Ne? Und machen ihre Ausstellung. Aber sobald es irgendwo sie juckt, ne? Gehen sie hin und machen wieder Demonstrationen und statten diese Demonstrationen mit Bildern aus. Und was mich jetzt auch daran jetzt an den New Yorkern so interessiert ist, mich hat immer interessiert, warum engagieren die sich in diesen Gruppen? Ne? Und da habe ich viel gelernt. Ne? Also zum Beispiel eine, Carrie Moyer, tritt ein für, also gegen, tritt auf gegen Diskriminierung von Schwulen und Lesben. Und sie hat sich in ihrer Kunst überlegt, wie ist es mit dem Coming Out? Ja, was ja in einer heteronormativen Gesellschaft immer ein Problem ist. Also eine problembehaftete Entwicklungsphase. Mhm. Und sie hat dann ein Kinderbild von sich genommen, ein Foto, wo sie mit ihrer Mutter steht. Mutter hat kleinen Carrie an der Hand. Ne? Und als Acrylzeichnung, 60 cm hoch, hat sie das Bild umformuliert und ihre Mutter hat sie nicht mehr an der Hand, sondern sie greift ihrer Mutter unter den Rock. Ne? Und da ist mir klar geworden, aha, deswegen ist die eine engagierte politische Frau, ne? Weil sie gegen diese heteronormativen Prinzipien ist, die alle Moralisten so gut drauf haben. Ja. Ne? Sie möchte auch was anderes und auch anders leben und so. Ne? Oder ein anderer, John Lindell, von dem habe ich mal eine schöne Sache in der Schablonenarbeit im Rijksmuseum Amsterdam gesehen, im Stedelijk Museum Amsterdam, also was die modernen Sachen hat. Und das ist auch eine Schablonenarbeit. Und er hat Gruppensex dargestellt, indem er die Individuen auf die wesentlichen Merkmale reduziert hat. Mund, Nippel, Geschlechtsteil, Anus. Und hat den Rest der Figur weggelassen als abstraktes Kunstwerk. Mhm. Ne? Wenn man die Ikonografie aber versteht, die war daneben angebracht, ne? Hat man verstanden, aha, darum geht's. Mhm. Naja gut, und der Typ hat sich hat sich in der AIDS-Krise engagiert, weil da eben Gruppensex problematisch geworden ist. Ne? Also es ist der innere Antrieb sozusagen, sagen wir, Lebensform, die heteronormativ unterdrückt werden, ne? Ausleben zu können und sich dann politisch dafür zu engagieren. Mhm. Und natürlich die Abtreibungsrechte und so spielen auch der Erhalt der Abtreibungsrechte spielt für die Gruppen eine ganz entscheidende Rolle. Ne? Mhm. Weil die konservativen Politiker, also wie George Bush und seine Leute oder der jetzige Papst oder so, ne, die sind ja gegen den Gebrauch von Kondomen, ne, im AIDS-Zeitalter, was nicht ganz unproblematisch ist, um es mal vornehm auszudrücken. Und auf der anderen Seite sind sie eben gegen Abtreibung. Ne, und von daher haben sie verdient, dass man sich mit ihnen kritisch auseinandersetzt.
Ich schaue jetzt nochmal auf die Uhr. Ich weiß jetzt, wir sind für eine Stunde verabredet und die Stunde ist schon überschritten. Die Frage, die sich mir so auch aufstellt, welche Musik hören Sie?
Ich höre schon immer gerne Jazz. Mhm. Ich habe erst über die psychedelischen Plakate habe ich mich dann mit Jimi Hendrix befasst und so, habe gemerkt, dass er gut ist, und die Doors und so. Mhm. Ich habe immer sehr gerne Jazz gehört. Mhm. Und das mache ich heute immer noch. Also immer, wenn ich in New York bin, bin ich im Village Vanguard und höre dann mal was. Und was ich seit 20 Jahren auch sehr gerne höre, ist dieser amerikanische Rap. Mhm. Ja, also angefangen mit Ice-T und Two Live Crew. Mhm. Und da sind vor 10 Jahren die Mädels dazu gekommen, Lil' Kim. Mhm. Ja. Ich habe viel gelernt, viele Ausdrücke, Eve und so weiter. Missy Elliott, ich habe mein Englisch Rogers hat sich erweitert dadurch. Ich finde es auch hochinteressant, einfach mal sozusagen, was man will. Ja, das ist irgendwie, das sind die Leute in Deutschland, auch die kritischen Leute sind im Vergleich dazu sehr, sehr brav. Und die Amerikaner haben immer den Vorteil, sie haben keine Angst, Geld zu verdienen. Ja? Mhm. Ice-T zum Beispiel ist das zweite Album, was er gemacht hat. Das hieß Rhyme Pays. Also Reimen zahlt sich aus. Und er war auf dem Cover mit einer Handvoll Dollarnoten. Er hat einfach mit seinem frechen Rap hat er gut verdient. Ja? Warum nicht? Warum sollen immer nur irgendwelche Beethoven-Interpreten verdienen? Ne? Warum nicht mal gute Popkultur. Hm.
Ja? Ja, ich würde sagen, ist noch irgendwas offen. Ich weiß nicht, wie es jetzt mit der Zeit aussieht. Wir könnten sicherlich noch
lange sprechen. Ja, ich habe es nicht mehr viel.
Mhm. Lange,
es gibt sicherlich noch viele Themen. Ja, Sie haben ja noch ein Buch geschrieben, Körperform, da fiel mir gerade ein.
Ja, da sieht das Plakat auch Körperformen, ja. Mode, Macht und Mutig.
Genau, und das war so eine modesoziologische Ausstellung, was wir gemacht haben.
Da gibt es sicherlich noch viele Themen, die wir anschneiden können. Vielleicht.
Lesen Sie denn auch aus dem Buch? Oder halten Sie Vorträge? Ja,
klar. Ja, natürlich, ja. Und zwar ziemlich viel. Mhm. Also das finde ich auch wichtig. In 2 Wochen habe ich einen Vortrag in Essen und Vorträge haben den Vorteil, da kann man auch Videos zeigen.
Ja, genau.
Das Buch, ein Buch ja nicht so machen kann, da kann man immer nur Standbilder und so. Und ich finde auch gute Videos eben sehr gut. Mhm. Ne? Also das ist auch ein gutes, interessantes Medium. Mhm. Ne? Aber ich kann Ihnen vielleicht noch mal, wenn wir schon zum Ende kommen, da bin ich Ihnen mal zwei. Das habe ich hier eins da. Ein Katalog, also der Ausstellung, die wir gemacht haben.
Das Break the Rules.
Das ist meine Freundin. Mhm.
Danke.
Da habe ich noch eins. Das sind jetzt meine vorletzten.
Das ist eine Ausstellung mit Werken aus, Dankeschön, aus Ihrer Sammlung.
Ja. Mhm. Und da, also wenn ich da jetzt noch mal was dazu sagen kann, wir haben hier erstmal Plakate. Mhm. Also das ist ein wichtiges Plakat, was für Demonstrationen verwendet worden ist, was die Eigenschaften hat, die ich gesagt habe. Mhm. Also gegen, also in der Verkleinerung des Fernsehbildschirms lesbar.
Ne? Und schnell verständlich.
Und schnell verständlich. Ja. Das ist ein Handzettel, Aufruf zu einer Demonstration. Mhm. Stürmt das NIH, das ist das amerikanische Gesundheitsministerium, wie man das sagen will, ne? Schnell drunter. Das ist nur ein Filmplakat. Sieht aus wie ein Filmplakat. Auch diese Aneignung, Aneignung von Werbeformen. She came out, also hat ihr coming out. So the army kicked her out, also die Armee hat sie rausgeworfen. Ja. Now she's out for blood, straight to hell. Ja. Den Film gibt es natürlich nicht. Das ist ein Plakat von 94 um die Diskussion, dürfen Schwule und Lesben in die amerikanische Armee? Ja. Der Gleichberechtigung von Schwulen und Lesben. Dann hier, das ist aus der Zeit, das gibt es auf Amerikanisch natürlich. Und ich habe es dann für München übersetzt. Das war dann in München. Mhm. Gegen Lesbenheirat und Schwulenheirat, also Homoheirat, Homo-Ehe. Ja. Das war sagen die, ich weiß nicht, ob sie verheiratet sind, ich will niemandem zu nahe treten, aber Ehe ist ja eine bürgerliche Institution, umstellt von Gesetzen. Mhm. Ne? Und sie sagen, wenn man heiratet, dann kann man gleich hetero sein, also oder lohnt es sich für einen Mixer langweilig zu sein, also diese Hochzeitsgeschenke und so. Ja. Also sie beziehen auch Front gegen diese Homo, also gegen diese Übernahme, sagen wir, bürgerlicher Form.
Ja. Kann man dann gleich hetero sein.
Das ist das, die Zeichnung von
Carrie Moyer.
Carrie Moyer, von der ich gerade erzählt habe. Mhm. Ja.
Che Guevara.
Ja, das ist auch Carrie Moyer, deren Eltern sind Hippies. Ne? Mhm. Und die hat sich dann mit der Hippie-Kultur auch auseinandergesetzt. Das ist Zoe Lennart, die auch in einer dieser Gruppen, oder die in mehreren Gruppen war. Also die hat Jennifer Miller, das ist eine Frau mit Bartwuchs. Und die hat sie in Posen von Marilyn in diesen Pin-Up-Posen fotografiert. Und das ist auch Zoe Lennart. Und davon ist auch diese, das war auch im Museum
dieser
Text. Da habe ich dann irgendwie hier an die Wand gemacht.
Ich dachte, Lesbe zum Präsidenten.
Das ist eine, die häkelt. Häkelkunst.
Mhm. Narzisstik, oder das diese Knitting?
Ja, ja, das ist ja. Die, also subversives Stricken und.
Ja, genau, das hatte doch Alexander.
So, das ist, und das Ding ist 3,20 Meter hoch, mhm. Man kann durchgehen.
Ja. Ja. Ganz schön viel Arbeit.
Ja. Ja, und das ist ja, auch Joy Bissala, auch aus einer Gruppe, die macht Fotos.
Mhm.
Aber da haben wir ein Fotoapparat. Und das ist nach 9-11.
Mhm. Ja.
Also, das ist ein Auto, was da. Die wohnen alle so in, im Südzipfel ja. von Manhattan und mhm. haben das alles so hautnah mitgekriegt. Ja. Daniela Rosell. Ja, gut, das ist für mich jetzt so ein Gegenbeispiel. Wir sind über diese Gruppen. Über diese New Yorker Gruppen kennen wir Loring R. McAlpin. Das R heißt Rockefeller. Er ist aus der Rockefeller Family. Und er ist mit dieser Daniela Rosell befreundet. Ja. Das ist also diese Gesellschaftsklasse. Mhm. Also auch übrigens, nochmal zur Dialektik. Marx wäre ohne Engels nichts gewesen. Engels hat ihn finanziert. Engels war Kapitalist. Ja. Also er hatte seine Firma in Barmen. Mhm. Ne? Und damit hat er dann als Arbeit ausgebeutet, hat dann Marx finanziert. Ne? Dialektik. Mhm. Ne? Und diese Daniela Rosell, die lebt eben in einer Gesellschaft, in die sonst niemand reinkommt. Also auch August Sander konnte Bourgeoisie, also die hohe Bourgeoisie, nie fotografieren. Ne? Und die hat Fotos gemacht von ihren Freundinnen.
Mhm.
Ja. Und das ist göttlich, also die zu sehen.
Mhm.
Ja. Ich habe da 4 Stück von, die sind so einen Meter hoch, 1,20 mhm. breit. Und das ist ein tolles Gegenstück dazu.
Ja.
Ja. Und das ist Taryn Simon. Die hat in den USA gibt es Anwaltskanzleien, die sich darum bemühen, falsch Verurteilte oder zu Unrecht Verurteilte wieder freizukriegen. Und es lohnt sich in den USA, weil die dann riesen Entschädigungen kriegen. In Deutschland lohnt es sich nicht, also kümmert sich um die niemand.
Mhm. Da, da lohnt sich das.
Da lohnt sich's. Und die kriegen dann, sagen wir mal, 40% der Summe, die dann kriegen. Und die hat die ist der Kanzlei nachgegangen, einer Kanzlei, und hat dann die Leute, die wieder freigekommen worden sind, am Ort ihrer Inhaftierung fotografiert.
Mhm.
Und das sind 80% Schwarze.
Ja.
Ne? Und das sind sehr interessante Sachen. Auch, also einfach mal die Zustände, diese Umstände zu sehen.
Ja.
Und der Typ hier zum Beispiel ist verhaftet worden. Er soll 3 Frauen vergewaltigt haben und eine dann ermordet.
Mhm.
Und er ist von einer, die er vergewaltigt hat, anhand eines Polizeifotos identifiziert worden.
Mhm.
Aber nach 15 Jahren hat die Anwaltskanzlei eine DNS-Probe machen lassen
mhm.
und da ist rausgekommen, er war es nicht, obwohl er anhand des Fotos identifiziert worden ist.
Mhm.
Ja. Das ist künstlerisch sehr interessant, weil das sagt was über das Foto.
Ja.
Gut, und das ist Taryn Simon.
Mhm.
Ja. Gute solche Sachen.
Sehr spannend, vielen, vielen Dank.
Mhm. Danke.
Breakthrough.
Na gut, und darum geht's.
Ja, da haben wir noch viel zu tun. Ja.
Aber es hängt auch von uns ab, ob wir es tun oder nicht.
Ja, ja, aber das ist genau die Spur, beziehungsweise die Frage, ne, an der wir ständig dranhängen.
Ja.